Grüezi miteinander und herzlich willkommen. Heute reden wir über Migration, eine heisse Diskussion um den Migrationspakt von der UNO, wo die Schweiz unterschreiben soll und wo grosse Skepsis besteht, dass die Schweiz noch attraktiver wird für Migration. Ich rede darüber mit dem Eduard Gnesa. Er ist der ehemalige Direktor vom Bundesamt für Migration und langjähriger ehemaliger Sonderbotschafter für Migrationszusammenarbeit. Mit anderen Worten, es gibt wahrscheinlich kaum jemanden, der das Dossier und die Thematik besser kennt und sie jahrelang verfolgt hat. Herzlich willkommen, Herr Gnesa. Schön, dass Sie da sind.
Danke für die Einladung.
Danke vielmals. Sie zuerst mit einer privaten Frage möchte ich anfangen. Auf einer Skala von 1 bis 10. Sie sind ja pensioniert. Wie geht es Ihnen?
Ja, auf dem 10, würde ich sagen.
100% gut.
Dermassen privilegiert mir Pensionierte. Die Jungen und auch die Leute, die noch arbeiten müssen oder eben daheim arbeiten müssen, die Studenten, die ständig in dem Zoom müssen sein. Ich denke viel an die und da haben wir es eigentlich gut. Vor allem auch dann, wenn man natürlich gesund ist und ein grosses Glück hat, wenn ich das jetzt die erste Impfung auch schon hatte.
Sie haben die erste Impfung gewartet auf die zweite?
Das ist so, ja.
Sehr gut. Wann haben Sie die zweite?
Im 4. Mai.
Haben Sie Kinder und Enkel?
Enkelkind, ja. Ich habe zwei Töchter und zwei Enkelbuben. Und da kann ich aber ein bisschen mehr mit denen sein. Das freut mich sehr.
Das gönne ich Ihnen sehr. Sie haben eine lange Karriere im Staat als Beamter, als Spitzenbeamter gehabt. Ich will Sie etwas Persönliches fragen, wenn wir über Migration reden. Wenn Sie jetzt so am Abend, ein bisschen später noch in einem grossen Bahnhof aus dem Zug steigen und Sie sehen Afrikaner, die am Bahnhof sich aufhalten, rumhängen, würden die einen Leute sagen, Schwarzafrikaner oder auch andere, weil die meisten sind wahrscheinlich im Moment aus Eritrea oder auch aus Nigeria oder so. Stört Sie das?
Hey, das stört mich nicht. Es würde mich dann stören, wenn ich merke, vom Bahnhof gehe, oder? Da ist irgendwie ein Gerangel los oder sie streiten miteinander. Dann würde mich das stören, dann würde die Polizei anrufen. Oder wenn jemand verletzt ist und ich mir das im Alter noch zutraue, oder? Würde ich dann beistehen. Die Situation kann es geben, aber das ist nicht regel. Ich habe das noch nie erlebt, persönlich.
Sie würden es nicht wahrnehmen als irgendein Zeichen, ein öffentliches Zeichen, dass etwas nicht optimal läuft mit unserer Migrationspolitik?
Nein, das würde ich nicht sagen. Also wenn das eine Ansammlung ist, wie zu meiner Zeit, hat es einmal eine Situation gegeben auf dem Bahnhof in Aarau. Und dort haben die Leute nicht einmal mehr ins Restaurant rein dürfen, weil drumherum alles Drogenhändler sind gewesen, oder? Und das ist eine katastrophale Situation. Da muss man einstreiten. Kanton Aargau hat das gemacht, mit einer sehr guten Kooperation zwischen Polizei, Staatsanwaltschaft und dem Kanton. Und das ist ein paar Wochen gegangen und nachher hat man das nicht mehr gesehen. Da muss man unbedingt einschreiten.
Das Thema kommt neu jetzt in die Aktualität über, durch den sogenannten Migrationspakt von der UNO, ich habe es erwähnt, wo interessanterweise die Heftigkeit der Reaktionen auch vom Parlament offenbar auch Sie überrascht hat.
Das hat mich sehr überrascht, weil die UNO hat mehrere so Dokumente in den letzten Jahren erlassen, wo die Schweiz, der Bundesrat, der dazu zuständig ist, Ja gesagt hat. Ich möchte einfach, wenn Sie erlauben, ganz kurz auf diesen Pakt die Geschichte ganz kurz erwähnen. Sie erinnern sich, dass im 2015 ein grosse Migrationsströme sind gekommen nach Europa, vor
also
allem nach
grosse,
Deutschland.
Die grosse Flüchtlingswelle eigentlich, wo eine Million, sagt man, Leute nach Deutschland
wir haben ist. Vor dem Syrien-Krise gehabt. Dann hat der damalige Präsident Obama alle Regierungschefs der Welt eingeladen auf New York, um einmal die Syrer und den Flüchtlingen zu helfen, also finanzielle sogenannte Donnerkonferenzen, aber auch, um zu sagen, haben wir die nötigen Instrumente zur Kooperation in so wichtigen Fragen? Die Staaten sind alle einverstanden gewesen, auch die USA, alle damals, dass man zwei Pakte machen soll. Einen der Flüchtlingspakt und der andere der Migrationspakt.
Also, wenn wir also dass man also unterscheidet zwischen den Flüchtlingen, die eigentlich Verfolgte sind, und wie definieren sie Migranten?
Genau. Flüchtlinge, die verfolgt sind, um auf das zurückzukommen, und der Flüchtlingspakt, der die Schweiz nachher im 2018 zugestimmt hat, basiert eben auf der Genfer Flüchtlingskonvention. Also man sieht dort schon, man hat etwas gehabt. Also wer politisch verfolgt ist, soll Schutz im anderen Land.
Wo das
man,
ist das klassische Asyl.
Klassisches Asyl. Ja. Und im Flüchtlingspakt hat man dann natürlich nachher auch noch technische Verbesserungen, Verteilungsmechanismen reingetan. Das hat Darum hat man das wollen, separat haben. Die Staaten haben darauf bestanden.
Das ist ja auch nicht wahnsinnig umstritten. Also die Schweiz hat eine grosse humanitäre Tradition.
Das ist
ich glaube, was mich eben im Moment interessiert, ist ja das neue Phänomen von der globalen Migration, von der Wirtschaftsflüchtlinge, wo jetzt plötzlich die Schweiz auch international soll quasi einen neuen Teil leisten.
Ein neuer Teil leisten, wir leisten das ja eigentlich schon.
Genau.
Schauen Sie, der Migrationspakt hat das erste Mal dort einen Konsens gefunden. Warum? Die Herkunftsstaaten müssen zugestehen, dass auch qualifizierte Arbeitskräfte aus ihren Staaten, allenfalls in industrialisierte Staaten, wandern. Zweitens hat man ihnen aber auch zugestanden, dass die sogenannten Remissen, das sind 600 Milliarden Dollar pro Jahr, die die Arbeitnehmenden von der Welt, also von den reichen Staaten, in die Arme zurückschicken.
600 Milliarden
Dollar. Das sind viermal mehr als die ganze Entwicklungshilfe von der ganzen Welt. Viermal mehr.
Mhm. Ah, das sind die Gelder, die quasi Leute zurückschicken in ihre Heimatländer.
Ja. Ja. Also nur schon, wenn wir bei der Schweiz bleiben, wo schätzt, dass das rund 15, 16 Milliarden sind, wo Menschen, die in der Schweiz arbeiten, hier, Ausländer. Ja. Das ist aber natürlich auch der deutsche Professor, wo seiner Familie in Köln Geld zurückschickt und der Anerkannt-Flüchtling, wo Geld zurückschickt nach Sri Lanka. Mhm. Zweitens haben die Transitstaaten dort gefunden, wir stimmen dem Kompromiss auch zu, weil wir wollen, dass das Schleppertum aufhört, oder? Ja. Weil da sind wir in den Transitstaaten betroffen. Und jetzt reden wir von der entwickelten Staaten, auch von der Schweiz, die gefunden haben, wir wollen selber nach wie vor bestimmen, wer kann kommen. Also das ist so im Artikel 15c beschrieben, souverän.
Mhm.
Und zweitens wollen wir auch, aber auf der anderen Seite den Staaten wirtschaftlich und Entwicklungshilfe beistehen, oder in Zukunft. Das sind so die Kompromisse, die man dort erreicht hat in dem Migrationspakt. Und es ist sehr schmal, dass das gibt. Wie Sie vorhin auch gesagt haben, der Flüchtlingspakt ist schon da gewesen und die Flüchtlingskonvention. Mhm. Aber man hätte das auseinanderhalten.
Okay, jetzt ist ja der Pakt ist eben umstritten. Das Parlament hat relativ schnell auf Abwehr gestellt. Wir kommen noch drauf. Sie sind ein Befürworter von dem Pakt. Und das ist jetzt so weit gegangen, dass Sie auch einen Brief verfasst haben mit zwei ähnlichen Kollegen, die in ähnlichen Funktionen gewesen sind, Jean-Daniel Gerber und Peter Arbenz, zuhanden vom Ständerat, wo am Donnerstag über das Thema zusammensitzt. Warum haben Sie so einen Brief verfasst?
Wir haben so einen Brief verfasst, weil wir gemerkt haben, dass es im Parlament grosse Unsicherheit gibt. Eben, weil es ist ein Migrationspakt, es ist nicht mehr ein Flüchtlingspakt. Was ist denn dort drin genau, oder? Da sind Normen drin, Ziele drin, 23 Ziele, die aber nicht verbindlich sind. Also der Staat soll engagiert, da muss ich einfach...
Also es ist ein unverbindliches Papier, aber über das reden wir noch.
Ja,
es hat natürlich seine Wirkung.
Das hat seine Wirkung, aber die Wirkung ist für die Schweiz relativ problemlos zu akzeptieren, weil wir das ja schon machen. Und ja,
dann müssen wir kein Papier brauchen.
In Englisch, doch, ich sage Ihnen nachher, kommen wir sicher bei der Rückkehrpolitik auf das zurück. In Englisch heisst es «We commit». Und im deutschen Text muss ich jetzt einfach sagen, leider ist das übersetzt worden, wir verpflichten uns. Und
das wäre ja die deutsche Übersetzung. Oder? Ja,
und die deutsche Übersetzung ist nicht die offizielle, sondern die französische. Und commit und französisch ist nous nous engageons. Das heisst mit anderen Worten,
also wir engagieren uns,
um die Ziele zu erreichen. Ja. Legale Migration, geregelte Migration, Rückkehrabkommen. Das erste Mal ist der Pakt von allen Staaten anerkannt, dass man die eigenen Staatsangehörigen muss zurücknehmen muss. Ist noch nirgends so formuliert.
Okay.
Wir haben Eritrea, Syrien, Irak, Türkei, alle haben dem Pakt zugestimmt, 152 Staaten. Wenn wir in Zukunft, und das ist jetzt ein wichtiger Punkt für uns drei ehemalige Direktoren, Peter Arbenz, Jean-Daniel Gerber und mich, wo die Abkommen ausgehandelt haben, Migrationspartnerschaften mit den Staaten, die werden sich auf den Pakt berufen und sagen, aber das sind doch die Ziele drin. Und die Schweiz ist einer von den ganz wenigen Staaten, wo dem nicht zustimmt. Ansonsten, wenn wir dann kommen und sagen, bitte schön, mit zu einer Migrationspartnerschaft gehört auch ein Rückkehrabkommen, haben wir auch die 6 Migrationspartnerschaften. Ja. Funktionieren wir nicht mit Rückübernahmeabkommen, dann ist das viel einfacher für die Staaten, mit uns zusammenzuarbeiten. Das ist unsere Befürchtung.
Also Sie wollen eigentlich, dass das unterschrieben wird von der Schweiz. Sie haben das Gefühl, dass das positiv wäre für die Schweiz, um es mal ganz grundsätzlich zu sagen. Und jetzt schauen wir doch am besten die einzelnen Aspekte an miteinander. Erstens würde mich interessieren, wenn da das keine wirkliche Verpflichtung ist, aber ein Engagement erwartet wird, dann heisst ja, dass das gleich natürlich Druck besteht, dass die Schweiz die Sachen erfüllt.
Das ist richtig, aber die Sachen erfüllen wir heute schon, mit Ausnahme von zwei Bestimmungen, die der Bundesrat wird einen Vorbehalt machen. Bei einem geht es darum, dass die Inhaftierung oder bei Jugendlichen nicht stattfinden kann. Und dort wird der Bundesrat einfach einen Vorbehalt machen und sagen, in der Schweiz kann man die schon inhaftieren, Ausschaffungshaft nehmen, in sehr seltenen Fällen, ab 15 Jahren. Der Bundesrat hat in seiner Botschaft jede Bestimmung genau analysiert und sagt auch in den meisten Bestimmungen, dass wir das schon anwenden. Heute, was dort drin ist.
Das ist eigentlich der Punkt, den ich nicht verstehe. Wenn wir das ja schon anwenden und ich würde sogar einen Schritt weitergehen und sagen, wir sind ja vorbildlicher als viele andere Länder mit unserer Ausländer- und Asylpolitik. Wieso müssen wir dann noch so ein Papier unterschreiben?
Wir müssen das Papier unterschreiben, weil die anderen Staaten erwartet, dass man auf der anerkannten Grundsätze, sind Grundsätze, die man anerkennt, Ziel, die man miteinander anerkennt, dass man auf so einem Papier kann arbeiten kann. Wenn Sie jetzt in eine Konferenz gehen oder beziehungsweise in eine bilaterale Verhandlungen mit Nigeria, mit Marokko, also mit Marokko 100% sicher, dann wird man sagen, wir tun gerne mit der Schweiz über das, Visapolitik, wir können über Rückkehr reden, aber auf der Basis von diesen anerkannten Grundsätzen. Die Schweiz, haben wir gemerkt, ist nicht unter diesen 152. Ich sage, das kann zum Nachteil werden.
Und von daher ist das wirklich so? Weil die Schweiz, das denke ich auch in anderen Diskussionen, immer interessant. Man hat immer auf internationaler Ebene von unseren Spitzendiplomaten, die operieren immer so mit dem, ja, das könnte schwierig werden für uns, wenn wir das Rahmenabkommen nicht unterzeichnet, haben wir die und die Nachteile. Ich staune immer ein bisschen, wir sind ja in einer starken Position, weil wir, wie gesagt, eigentlich mehr machen als die meisten anderen.
Nein, wir sind nicht in einer starken Position, gerade in diesem Bereich, oder? Haben wir Erfolg gehabt mit dem Migrationsabkommen, Migrationspartnerschaft, jetzt mit der strategischen Verknüpfung Migration-Entwicklung? Da sind wir gut auf gutem Weg, oder? Finde ich auch. Aber in gewissen Verhandlungen kommen halt die internationalen Gremien zusammen. Ich sage Ihnen jetzt im Migrationspakt Folgendes. Die internationale Organisation Migration ist in Genf. UNHCR ist in Genf, ILO, Internationale Arbeitsorganisation in Genf. Die Musik im Migrationsbereich spielt in Genf und nicht in New York. Dort werden zukünftige Projekte gemacht, Koordination Migration mit asiatischen Ländern, mit südamerikanischen, mit afrikanischen. Die Schweiz sitzt nicht am Tisch. Können wir auch nicht mitreden. Das ist ein ganz wichtiges Argument, warum wir drei auch das Schreiben gemacht haben. Es geht nicht so sehr, ob es das in Genf ist oder in New York. Es geht vielmehr darum, dass wir am Tisch sind und die Organisationen eben auch darauf warten, auf die Stellungnahme, auf einen Input von der Schweiz. Der Jean-Daniel Gerber und ich ein bisschen auch noch mitgeholfen haben, genau vor 20 Jahren, wenn der Herr Bundesrat Blocher ist an Bundesrat war,
Das war 2005, 2006
haben wir eine Konferenz in Bern, die sogenannte Bern Initiative. Bern Initiative. Ja. Wo man dazu mal das erste Mal verschiedene Staaten eingeladen, auch aus Afrika, aus überall, um mal darüber zu reden, was sind denn die anerkannten Grundsätze in der Migrationspolitik? Im internationalen Rahmen wird die Bern-Initiative, jedes Mal noch erwähnt. Mhm. Und wenn man jetzt das Produkt anschaut, das Finale von dem Migrationspakt, dann muss ich Ihnen sagen, es ist so 70-80%, was dort drin ist, ist entwickelt worden in der Zwischenzeit, aber ist dort drin. Also die Schweiz hat dort
also immer ein gutes Beispiel voran. Also wenn ich jetzt sehr salopp darf sagen, dann ist ein wesentlicher Teil von dem auf ihrem Mist gewachsen.
Nein. Das ist also, der Jean-Daniel Gerber ist dazu mal Direktor gewesen vom Bundesamt für Flüchtlinge und ich vom Bundesamt für Ausländerfragen. Ja. Und er hat den Lead gehabt, er ist auch international damals erfahrener gewesen als ich. Ja. Und ich habe das sehr geschätzt und das ist eine gute Zusammenarbeit gewesen.
Okay. Nochmals zu der Stossrichtung. Wenn jetzt befürchtet wird, dass man uns da wieder zu neuen Sachen verpflichtet oder engagiert, wo man nicht sicher ist, ob das wirklich so toll rauskommt. Mich dünkt, dass in diesem Pakt Ihnen vor allem eine Art Paradigmenwechsel jetzt statuiert wird. Nämlich, es geht nicht mehr darum, zu sagen, wir nehmen einen gewissen Teil von Migranten auf, aber nachher müssen wir vor allem auch abwehren, weil wir können nicht die ganze Bevölkerung von der Welt aufnehmen, wo es schlecht geht. Die Abwehr spielt jetzt nicht mehr eine grosse Rolle, sondern es wird postuliert eine geregelte Zuwanderung. Und das tut mir etwas ganz Neues. Und das macht einem natürlich, ja, je nachdem, wo man politisch steht, macht einem das Angst, weil, wie gesagt, wir engagieren uns ja schon in anderen Bereichen sehr, sehr stark.
Aber wir haben doch jetzt schon geregelte Zuwanderung von der Schweiz. Wir haben ein Ausländergesetz. Wir haben eine geregelte Zuwanderung über den freien Personenverkehr, die nichts ändert, wo das Volk x-mal hat angenommen, den freien Personenverkehr mit der EU. Nachher haben wir kontingentiert Spezialisten aus Drittstaaten, IT-Fachleute aus Indien, aus Amerika, Professoren. Es funktioniert. Das ist die geregelte Zuwanderung. Das ändert nichts dran. Das ändert überhaupt nichts. Aber etwas möchte ich schon noch sagen, was Sie sagen wegen der Sicherheit. Da haben Sie recht. Es hat auch Bestimmungen drin. Über die Grenzmanagement-Zusammenarbeit. Viele Länder haben die Kapazitäten, auch in Afrika, in anderen Staaten, in den Transitstaaten, haben die Kapazitäten gar nicht. Da können wir mit biometrischen Pässen und so weiter können wir Hilfe leisten, was wir heute zum Teil auch schon machen. Und das ist eben auch dort drin, eine sichere Zuwanderung und nicht irreguläre und nicht für Terroristen. Das wollen wir nicht. Und das, da gibt es überhaupt keinen Anlass, daran zu denken, dass der Pakt dazu würde führen.
Ja, mein Anlass ist, wenn ich ihn anschaue, ist, dass sehr viel und sehr breit von den Rechten der Migranten geredet wird, von den Aufgaben und Verpflichtungen der Staaten, also wie jetzt die Schweiz, und eigentlich wenig von der Verantwortung der Migranten selber oder von den Verpflichtungen der Herkunftsländer. Es heisst eben, legale Zugangswege schaffen, reine Abwehrstrategien werden nicht mehr genügen und so weiter und so fort. Also mich tut es von der ganzen Gewichtung her, ist es anders als Sie jetzt formulieren.
Man kann das gerne interpretieren. Ich denke das nicht, weil für mich ist es nach wie vor das Wichtigste, dass die Staaten souverän sind, über Niederlassungsbewilligungen, über Aufenthaltsbewilligungen selber können zu entscheiden. Und vielleicht ein ganz wichtiger Punkt. Wir haben vorhin gesagt, Flüchtlingspakt ist problemlos durchgegangen. Stimmt, bin ich auch froh. Aber der Flüchtlingspakt und die Genfer Flüchtlingskonvention betreffen die Leute, oder, die gemäss Flüchtlingskonvention anerkannt sind. Jetzt, was passiert denn mit den Leuten, die auf dem Weg sind, zum Beispiel auf Europa, am Mittelmeer, vertrinken, wo sind die Menschenrechte in Libyen, in diesen Camps? Da können wir doch nicht die Augen verschliessen. Also wir haben in der Schweiz einfach die drei Werte, oder, wo heissen Sicherheit, Wirtschaft, freundliche Migrationspolitik und Solidarität. Die stehen in der Verfassung, die drei. Und aufgrund von diesen drei Werten haben wir die Gesetze gemacht und sind im internationalen Bereich tätig.
Ich bin vollkommen einverstanden. Die Frage ist ja, wenn man sagt, okay, jetzt schauen wir doch mal ein bisschen das gesamte Bild an, was die Schweiz sowieso schon macht. Wir haben einen Ausländeranteil von etwa 25%, leben sehr gut mit dem. Wir engagieren uns sehr stark in der Entwicklungshilfe. Das heisst, unser Budget in der Entwicklungshilfe ist plus minus 3 Milliarden pro Jahr, das muss man sich mal vor Augen halten, das sind 3'000 Millionen Schweizer Franken, wo wir uns schon engagieren, in diesen Ländern zum Beispiel. Und es ist natürlich schon die Frage, wie viel Verpflichtung müssen wir da wahrnehmen?
Aber Sie nehmen immer das Wort Verpflichtung auf und da bin ich einfach dagegen. Sie finden das Wort Englisch, Obligation, wörtlich ist Verpflichtung, finden Sie nirgends in dem Pakt, sondern wir engagieren uns im Ziel, Menschenrechte bei der Migration zu schützen. Das haben wir in der Schweiz. Wir haben das Ziel zum Beispiel, dass man Rassismus bekämpft. Wir haben das Ziel, dass man Menschenhandel, Menschenschmuggel bekämpft. Das macht die Schweiz mit innerstaatlichen Gesetzen schon. Also von diesen 23 Zielen, wenn Sie das in der Botschaft nachlesen, ist das alles drin. Und Sie haben, Sie haben völlig berechtigt die Frage gestellt, ja, aber wenn wir das machen, wieso müssen wir dabei treten, wenn wir das schon heute machen? Und nur eines, ich wiederhole mich hier gern, es ist einfach im internationalen Diskurs, wenn man im internationalen Verhandlungen ist, es gibt gewisse, zum Beispiel die Antirassismus-Konvention von der UNO oder die ganze Frage von Genozidkonvention. Diese Konvention, diese Pakt geht nie so weit, aber es ist nun mal so, dass die UNO-Konvention Basis sind um nachher auch mit einzelnen Staaten bilateral oder regional zusammenzuarbeiten. Das ist der Grund.
Ja, internationale Zusammenarbeit ist ein gutes Stichwort, das ich gerne ein bisschen näher noch anschauen möchte. Sie sind natürlich jetzt lange Jahre auf dieser internationalen Ebene gewesen. Sie haben Kollegen auf dieser Ebene, sie sehen die Interessen, die auch die anderen Länder haben. Und ich frage mich manchmal, ob das könnte sein, dass unsere Spitzendiplomaten, und das sehen wir jetzt in der ganzen EU-Diskussion auch, dann ein bisschen vergessen, was eigentlich die Interessen von der Schweizerinnen und Schweizer sind und dass die eigentlich gerne über solche Sachen auch können mitbestimmen, direkt auch abstimmen können. Und nicht, dass das eigentlich einfach zwischen den Beamten auf internationaler Ebene entschieden wird.
Gut, also wenn es ein völkerrechtlicher Vertrag ist oder wenn es ein Gesetz ist, wo die Schweiz jetzt, sagen wir, von dem Pakt etwas würde übernehmen, die eine oder andere Bestimmung in ein nationales Gesetz, dann ist es selbstverständlich, dass das Parlament und das Volk muss abstimmen. Hingegen hier geht es um, wie gesagt, mehr wie so viele Resolutionen, einfach um Soft Law, wo kein verbindliches Recht ist. Und deshalb ist das auch in der Kompetenz vom Bundesrat. Und der Bundesrat hat im letzten Jahr auf Anfrage vom Parlament einen grossen Bericht geschrieben, was Soft Law ist. Und der liegt jetzt im Parlament vor. Und ich bin sehr froh, dass das Parlament, auch die Ständeräte und Ständerätinnen morgen den Bericht auch haben und genau wissen, was ist Soft Law und was ist eben verbindliches Völkerrecht.
Soft Law, das ist der Ausdruck für etwas, wo eben unverbindlich ist, quasi. Ja. Wir haben aber doch eigentlich auch erlebt, dass alle die Konventionen oder Pakt, wo die Schweiz dann macht international, eben gleich am Schluss zu sehr viel Druck geführt hat. Ich denke zum Beispiel die schwarze Liste von einer OECD, der Druck aufs Bankgeheimnis, jetzt auch in einem ähnlichen Sinn vielleicht der Rahmenvertrag. Das gibt einen Druck, weil wenn das einmal auf dem Papier steht, dass wir uns dort engagieren, dann bringen sie das nicht mehr weg.
Ich glaube, der Vergleich Rahmenvertrag ist jetzt nicht der beste, weil das ist denn ein Vertrag. Also das Rahmenabkommen ist verbindlich. Wenn wir mit der EU jetzt auch die ganze Konstruktion im Europäischen Gerichtshof und was hat die Schweiz noch für Recht und das Parlament. Sie haben es selber, das ist ein Rahmenabkommen. Ja. Und das unterscheidet sich.
Darf ich gleich schnell einhaken? Ja. Sie haben aber gleich ein Element, wie sagen wir jetzt zum Beispiel die Unionsbürgerrichtlinie, wo nachher ein europäisches Bürgerrecht postuliert wird, wo jetzt die Schweiz eigentlich nicht will. Wo man dann einfach ausklammert, über das will man jetzt nicht reden, weil es zu schwierig ist in den Verhandlungen, aber es steht dann eben im Raum.
Da bin ich gleicher Meinung wie Sie. Also was Unionsbürgerrechtlinie ist, habe ich eine Position, wo ich einfach sage, die Schweiz ist nicht Mitglied von der EU. Also bin ich nicht Bürger von der EU. Deshalb finde ich, den Freipersonenverkehr kann man jetzt nicht einfach gar ergänzen und sagen, jetzt ist die Unionsbürgerrechtlinie auch noch drin. Und ich kann mich da dazu im Moment nicht äußern, weil Frau Leu ist in Brüssel jetzt am Verhandeln. Ja. Und ich hoffe, obwohl das Unionsbürgerrecht Linie nicht im Rahmenabkommen explizit erwähnt ist. Die gibt's dort nicht. Gibt's gewisse Befürchtungen in der Schweiz, dass man die könnte oder müsste übernehmen. Mhm. Das ist mit dem Migrationspakt nicht der Fall, weil dort die Bestimmungen, die dort drinnen sind, noch einig, oder? Man kann das in der Botschaft vom Bundesrat nachlesen. Die erfüllen wir schon. Und da geht nichts ins Gesetz hinein. Auch das, was von den Journalistinnen und Journalisten befürchtet worden ist. Ich habe am Anfang gesagt, das finde ich richtig, dass die Hand erheben. Wegen dem sogenannten Antirassismus- oder Diskriminierungsartikel im Artikel 17 vom Migrationspakt. Aber auch dort, man hat nachher auch von den Journalistinnen und Journalisten nicht mehr gehört.
Das müssen Sie
auch
schnell erklären.
Das kann ich Ihnen erklären. Es heisst dort drinnen im Pakt, dass Medien, staatliche Medien, wie uns jetzt in der Schweiz Radio Fernsehen, dass wenn die rassistisch, immer wieder rassistisch und diskriminierend einfach mit Migrantinnen und Migranten umgehen, oder? Dass die keine Subventionen sollen mehr kriegen vom gleichen Staat, oder? Ja. Das steht dort drin und da hat es am Anfang ziemlich einen Aufschrei von Journalistinnen und Journalisten. Und
ja,
ich
gefunden,
da müssen wir echt schon ein bisschen dran schauen. Ja. Und ich habe wirklich das ein bisschen näher angeschaut als das Bundesamt für Justiz. Und wir haben in der Antirassismusnorm vom 261 StGB und im Artikel 4 Radio-Fernsehgesetz ganz explizit das drin, dass das nicht geht und dass das strafbar ist. Also hat das jetzt keine Auswirkung
auf die Schweiz? Jetzt ist eben so eine Befürchtung, dass das nachher in den Pakt reinsteht und dass irgendwann wir eben, weil wir uns engagieren, das gleich müssen umsetzen.
Nein, wir müssen das nicht umsetzen, weil wir haben es in den Gesetzen schon drin. Also wir erfüllen das schon voll und ganz. Das ist jetzt ein Beispiel, okay, das ich am Anfang gefunden habe. Dass, da kann man ruhig kritisch sein, aber wenn man es genauer anschaut, ist das für die Schweiz kein Problem.
Ich habe eine andere Frage. Wenn wir Sachen unterzeichnen, sind wir ja sehr pflichtbewusst. Wir halten uns an die Verträge, die wir unterzeichnen, was man ja von anderen Partnern nicht immer kann sagen. Ich nehme jetzt das neue Beispiel. Zum Beispiel gibt es so einen Pakt, der auch vorgesehen ist von der EU, Migrationspakt, von der EU-Kommission raus. Und die EU ist jetzt in den letzten Jahren, ja gerade in der Flüchtlingskrise zum Beispiel, 2015, ja nicht ein verlässlicher und ein glaubwürdiger Partner gewesen. Gewisse Staaten haben sich gar nicht beteiligt an den Flüchtlingsverpflichtungen. Andere schon. Und im Moment, wenn wir jetzt mit der Türkei schauen, dann habe ich das Gefühl, da zählt nicht das Recht, sondern da zählt Machtpolitik. Die Türkei hat es jetzt in der Hand, zeigen, wie viele Flüchtlinge das sie nach Europa rauslassen quasi. Und da habe ich einfach das Gefühl, also wenn man es jetzt sehr krass sagt, der Pakt ist das Papier nicht wert.
Ich habe dort eine andere Position, wobei Ihre kritischen Bemerkungen ich zum Teil auch habe. Also, was will die Kommission, die im letzten September mit dem Entwurf ist ja die Öffentlichkeit.
Also wir reden jetzt nicht vom UNO, sondern vom EU.
Das ist wichtig. Das ist
vielleicht jetzt noch nicht so klar geworden. Es gibt eigentlich nebst dem, wo wir jetzt immer diskutieren, neben dem UNO, Migrationspakt, eben einer von der EU.
Und die EU hat natürlich jetzt einfach auch noch eine goldige Hand in der Bezeichnung von dem Pakt gehabt, dass sie dann nicht sagen Pakt, sondern Paket. Asyl- und Migrationspaket.
Also, was ist für Sie der Unterschied?
ich sehe nur im Moment noch nicht. Für die Schweiz gibt es natürlich schon einen Unterschied, da komme ich darauf zurück. Vielleicht die drei Punkte, wo in dem EU, also die Idee dahinter ist, dass es das erste Mal die Aussengrenzen müssen besser gesichert werden. Und da ist die Schweiz dafür, und da glaube ich, da finden sich alle Staaten, weil die Philosophie von der freien Personenverkehr bedingt, oder? Wenn man keine Innergrenzen hat zwischen unseren Staaten, und die Schweiz ist da dabei bei Schengen und Dublin, dass man die Aussengrenzen besser schützen. Ich glaube, das ist unbestritten. Und der zweite Punkt ist der Verteilungsmechanismus, oder? Also das sogenannte Burden Sharing. Mhm. Und da haben Sie vorhin zu Recht gesagt, der hat nicht funktioniert. Und er hat auch nicht funktioniert. Man weiss es haargenau. Also nur eine kleine Zahl. Letztes Jahr sind immer noch 400.000 Leute haben ein Asylgesuch gestellt in Europa. Und 100.000 von denen in Deutschland. Ja. Also ein Viertel, oder? Ja. Und das heisst mit anderen Worten, nach wie vor Ungarn wird nicht, Polen wird nicht. Und da bin ich skeptisch, ob das wird funktionieren. Und der dritte Punkt, wo ich finde, da wird wahrscheinlich die EU doch auch viel Geld in die Hand nehmen. Das ist die ganze Zusammenarbeit eben mit den Herkunfts- und Transitstaaten. Weil man in Brüssel weiss, wie man in Bern weiss, wenn man die Situation in Afrika anschaut, wenn man die ehemaligen Fluchtursachen, die immer noch gelten, Kriege, Umweltzerstörung und so weiter, jetzt nur zusätzlich mit Covid-19 gesehen, was auf uns zu wird kommen. Mhm. Auch mit zusätzlicher Migration, zusätzlicher Asylgesuch, das bestreitet niemand. Dann muss man dort in den Staaten mehr machen. Und ich glaube, in dem Punkt Zusammenarbeit mit Herkunfts- und Transitstaaten wird mehr gemacht werden. Und das ist auch im Interesse von der Schweiz. Und da werden wir, glaube ich, so wie es Bern entschieden hat, Parlament und Bundesrat mit der internationalen Zusammenarbeit, Verknüpfung, Migration und Entwicklung und Wirtschaftshilfe, glaube ich, ist man da auf dem richtigen Weg.
Schauen wir doch das ein bisschen genauer an, was wirklich etwas bringt und was nicht. Man hat ja, Sie haben es erwähnt gehabt, kurz, eigentlich eine neue Strategie definiert. Ich glaube, unter dem Bundesrat Gassis ist das vor allem vorantrieben worden, dass man sagt, wir tun Migrationspolitik mit der Entwicklungshilfe verbinden strategisch. Das heisst, wir helfen auch vor Ort. Wir schauen, dass es in den Ländern Verbesserungen gibt, wo sich die Schweiz engagiert, in der Hoffnung, dass wir nachher weniger Migration haben für die Schweiz. Die Frage ist, ob das tatsächlich funktioniert. Können Sie uns ein Beispiel geben, dass Sie das Gefühl haben, weil das sind so grosse Probleme in diesen Ländern, dass ich mich manchmal frage, was kann die Schweiz überhaupt ausrichten?
Mal, ich glaube, es gibt ganz gute Beispiele. Also ich habe das Glück gehabt, damals mehrere Migrationspartnerschaften auszuhandeln, also in Tunesien, nach 2011. sind aus Tunesien 1000, 2000 Jugendliche gekommen, die überhaupt keine Asylgründe hatten. Also mit der Genfer Konvention, mit unserem Asylgesetz nichts zu tun hatten.
Wie? Also eigentlich die Art von Migranten, genau, wo wir jetzt auch davon reden, also nicht ja, politische Flüchtlinge.
Nicht die politischen Flüchtlinge. Die haben zurück müssen, wenn sie kein Rückübernahmeabkommen haben. Was macht man dort? Ich kann mich erinnern, dass wir eine Delegation hatten, wo mit der Frau Galmire damals sofort nach dem Umsturz von der Ali-Regierung sind nach Tunesien gegangen mit ihr und dann haben wir mit der Regierung geredet und jetzt verschiedene Punkte, wo hat sich geeinigt auf drei Punkte: wirtschaftliche Zusammenarbeit, politisch Hilfe bei der Demokratisierung und drittens Migration und Entwicklung. Und aufgrund von der Migration und Entwicklung habe ich dann dürfen ein Abkommen aushandeln. Und in dem Abkommen kann man eben nicht mehr wie früher sagen, wir machen das Rückübernahmeabkommen und fertig. Sondern man muss mit ihnen darüber reden, auf Augenhöhe, was haben ihr für Interessen? Das sind da Interessen von Border Management, also Grenzmanagement, von Biometrie in Pass, von wirtschaftlicher Hilfe, von zum Beispiel gestrandeten Migranten und Migrantinnen in Tunesien und in Marokko, die nicht mehr weiterkommen nach Europa, aber auch nicht mehr zurückkommen. Da haben wir in der Schweiz gesagt, wir helfen, also wir machen Projekte, dass sie zurückkommen in Sub-Sahara, ja, in die Staaten. Da haben wir geholfen und geholfen finanzieren. Ja. Und das gibt ein Päckchen, oder, wo man über reguläre, irreguläre Migration, Bekämpfung, Menschenhandel, Entwicklung und so weiter miteinander redet und das aufs Papier bringt und alle 6 Monate mit Experten zusammenkommt. Die wichtigste Punkt, wenn ich das noch darf sagen, warum das funktioniert, die Migrationspartnerschaft, und da hat es Evaluationen dazu, ist der Gesamtregierungsansatz. Ich bin jetzt noch ab und zu eingeladen worden, in andere Regierungen zu sagen, was ist der Gesamtregierungsansatz. Problem ist, dass Ministerien, auch in Deutschland, in Norwegen, in anderen Staaten, in Portugal, das Aussenministerium macht alles. Oder das Justizministerium macht alles. Aber zusammenarbeiten tun sie nicht. Und die Schweiz hat seit 2011 ein ganz gutes funktionierendes System. Auf dem ist dann auch die strategische Verknüpfung gestanden. Und jetzt das Wichtigste, was wahrscheinlich auch viele Zuschauerinnen und Zuschauer wollen wissen, ja, und sind die Interessen der Schweizer jetzt da in den Migrationspartnerschaften berücksichtigt worden? Ja, man kann Statistiken anschauen. Die Asylgesuche von Nigerianern, die nur vor 10 Jahren hier viel im Drogenbereich sind, waren, von diesen jungen Tunesiern, und so weiter, von diesen Balkanstaaten, haben wir quasi keine Asylgesuche mehr.
Und das ist auch, ja.
Warum? Weil in diesen Rückübernahmeabkommen, Bestandteil von dieser Migrationspartnerschaft ist immer ein Rückübernahmeabkommen. Und dort verpflichtet sich die Staaten auch zwangsweise, Leute zurückzunehmen. Ja. Wenn sie nämlich das nicht haben, die Drohung, also Gottes Namen, jetzt haben wir alles probiert, sie müssen jetzt zurück, nach unserem Gesetz, sie müssen jetzt zurückgehen, und sie haben die zwangsweise Rückschaffung. Auch für wenige, das sind ganz wenige, wenn sie das nicht haben, dann werden die Leute hier sein, in der Nothilfe, in der Fürsorge, werden wieder irregulär weiterwandern in andere europäische Länder.
Das heißt, Länder. Ist keine Lösung. Aber Sie haben jetzt natürlich Länder genommen, oder natürlich, Sie haben jetzt Länder genommen, wo das gut funktioniert. Ich kenne die Situation in Eritrea ein bisschen. Ich bin eine Woche als Reporter in Eritrea gewesen. Das ist nicht so eine kooperative Regierung. Man kann sie eigentlich als Diktatur bezeichnen. Und nach wie vor meine Skepsis ist, dass bei solchen Ländern sie im Grunde genommen auch Papier unterschreiben können, aber dass es nachher halt nicht funktioniert.
Punkto Eritrea haben Sie recht. Ich bin auch im Auftrag von der DEZA in Eritrea gewesen. Ich habe dort mit einem Kollegen die 3-4 Berufsbildungsprojekte, die wir da gemacht haben, evaluiert. 2 sind nicht so gut gelaufen, 1 ist recht gut gelaufen und läuft jetzt noch.
Zur Erklärung auch, genau. Die Schweiz ist auch dort vor Ort engagiert, versucht auch vor Ort zu helfen mit Projekten für Jugendliche, also Ausbildung, Berufsbildung.
Genau. Man hat dazumal im, ich glaube, es ist irgendwo vor circa 10 Jahren. Früher war DEZA da, in der Entwicklungshilfe. Dann ist DEZA mit, auch deutsche Entwicklungshilfe, amerikanisch, sind rausgegangen.
Man hat eigentlich aufgegeben. Man hat gesagt, aufgeben. Es ist sinnlos, es bringt nichts.
Und nachher hat es hier in der Schweiz die Zunahme von eritreischen Flüchtlingen, jetzt im Moment sind die Asylgesuche total drunter, aber eine Zeit lang.
Aus Eritrea.
Aus Eritrea gibt es fast keine Asylgesuche mehr. Das sind nur noch Geburten hier in der Schweiz, die da in die Zahlen reinkommen oder allenfalls Familienzusammenführung. Aber sonst gibt es fast im Moment keine neue Asylgesuche. Mhm. Aber wir haben in der Schweiz vielleicht 50'000. Jetzt, das ist jetzt eine Schätzung, oder? Ja. Als anerkannte Flüchtlinge und derige,
die schon... Ich habe eine Zahl von 40'000 im Kopf.
Aber. Irgendwo bei den 50'000. Und sie haben recht, die Entwicklungshilfe hätte nicht mehr können weitergehen. Die in der Schweiz, aber auch in Deutschland, in Norwegen und in Schweden, hat man dann aber immer mehr Asyl gesucht gehabt. Und dann hat man auch mit diesen Staaten, ich bin selber dort noch in Charge gewesen, mit diesen Staaten zusammengehockt, mit den Deutschen, Norwegen und Schweden, gesagt, wir haben die gleichen Probleme. Jetzt gehen wir zusammen dort runter und reden mit der Regierung. Was kann man denn machen? Was können wir anbieten? Aber ihr müsst uns auch dann entgegenkommen. Mit der Rücknahme, mit Migrationsabkommen und so weiter.
Haben Sie können mit der Regierung reden? Haben Sie können mit dem Präsidenten reden?
Mit dem Präsidenten kann man nicht reden. Also einmal zumindest ich kann mit ihm nicht können reden. Ich und auch nicht. Frau Sommaruga und auch der Herr Burkhalter, also mit den Bundesräten im Bundesrat, wo ich zusammengeschafft habe, haben mit ihm persönlich, soweit ich informiert bin, nicht geredet. Aber mit dem Außenminister hat man geredet oder mit dem Staatssekretär hat man geredet. Und die haben das befürwortet, oder? Dass man, sagen wir, ein kleines Berufsbildungsprojekt wieder macht. Mhm. Und die Schweiz hat dann gefunden, es ist gut, dass wir einen Fuß in der Tür haben, oder? Wenn es mal aufgeht und wenn sich die Situation mal verbessert, dass wir dann einfach vor Ort sind und so ein Berufsbildungsprojekt vielleicht auch Flüchtlinge oder abgelehnte Flüchtlinge, vorläufig aufgenommene, die zurück wollen, können nachher zurück in den Arbeitsprozess führen. Das ist eigentlich die Idee dahinter.
Was ist der aktuelle Stand von diesen Berufsbildungsprojekten? Tut die Schweiz dazu beitragen, dass die Leute jetzt eine gute Ausbildung machen können?
Ja, also der Bundesrat hat nach dem Evaluationsbericht, den wir geschrieben haben, hat der Bundesrat nachher entschieden, ich sage es auf kleiner Flamme, also es sind keine grossen Projekte, aber 2-3 Berufsbildungsprojekte weiterzuführen. Wie es jetzt gerade aktuell ist, aufgrund vom Konflikt, oder? Wo jetzt auch die Eritrea ist, Armee im tigrinischen Gebiet ist, das kann ich im Moment jetzt nicht beurteilen, wo der Stand ist.
Mich würde noch etwas anderes interessieren. Als ich dann in Eritrea war, bin, haben mir ein Haufen Leute gesagt, ihr seid ein bisschen naiv als Schweizer. Ihr wollt gerne helfen, das ist schön und gut, aber andere Länder, die vertreten einfach viel härter eigentlich ihre Interessen. Zum Beispiel die Arabischen Emirate, die, glaube ich, in Hafenanlagen investieren, die Häfen ausbauen, die wirtschaftlich Potenzial sehen dort, ist das, und eigentlich in der Flüchtlingspolitik, glaube ich, gerade wenn wir jetzt so ein bisschen grundsätzlich anschauen, was machen eigentlich Nachbarstaaten von diesen Kriegsländern wie Syrien und so, da machen ja zum Beispiel meines Wissens Länder wie der Emirat oder Saudi-Arabien oder so, machen eigentlich nichts. Und wir tun uns opfern. Ist ein bisschen krass gesagt, aber ja, fast ein bisschen naiv.
Aber ich meine, da sind die Interessen anders. Wenn Sie jetzt gerade Saudi-Arabien erwähnt haben. Saudi-Arabien hat von Eritrea Flugrecht gekriegt, damit das Militärflugzeug von Eritrea könnte Jemen bombardieren. Das sind ganz andere Themen. Das sind und wahrscheinlich kriegt, das ist meine Meinung, ob das stimmt, kann ich nicht belegen, aber der eritreische Diktator wird wahrscheinlich hier recht viel Geld kriegen für das Verfügungstellen von Flugplätzen. Und sie haben das angesprochen wegen Saudi-Arabien. Offiziell machen die das nicht. Und von mir aus gesehen machen die viel zu wenig. Da haben sie völlig recht. Also, man könnte den Brüdern und Schwestern in den umliegenden Staaten mehr helfen. Sie haben eine Zeit lang dem UNHCR, internationale Organisationen, geben sie Gelder, die die auch brauchen, um Flüchtlingscamps und so weiter zu betreiben. Das schon. Aber eine Aufnahme, oder? Ist bei ihnen, und das sage ich jetzt, glaube ich, das Richtige aus politischen Gründen, nicht sehr erwünscht, weil die befürchten natürlich, dass die vielleicht eine andere Meinung oder in die Opposition könnte stärken, dass es Aufstand gibt und so weiter. Ich habe das Gefühl, das sind da ganz wesentliche politische Gründe, die da dahinter stehen. Die Meinung können wir nicht vertreten. Wir haben im Asylgesetz und Kraftverfassung einen klaren Auftrag, die humanitäre Tradition, Schutz vor Ort, die Leute dort, die dort schützen. Und hier in der Schweiz, wenn sie Voraussetzungen vom Asylgesetz erfüllen, die auch zu schützen.
Gehen wir vielleicht so weiter, dass wir nach den Blickwinkel kehren, wenn wir jetzt bei Eritrea bleiben und bei der Frage, wenn wir jetzt die Flüchtlinge aufnehmen, wie können wir die integrieren in unsere Gesellschaft? Das ist ja in Deutschland hat es dann geheissen, ja, da können wir unseren Fachkräftemangel quasi beheben mit den Leuten aus diesen Ländern. Und ich habe dann schon ein bisschen die Stirn runzeln, weil Eritrea, da arbeiten 75% der Leute in der Landwirtschaft. Es gibt praktisch keinen privaten Sektor wirtschaftlich, sehr vieles staatlich. Und ich frage mich, ob solche Leute bei uns, es gibt immer Ausnahmen, die in den Medien schön präsentiert werden, aber grundsätzlich ein Eritreer mit einer sehr schwachen Bildung, Ausbildung, den kann man schlecht bei uns ins Arbeitsleben integrieren. Und ich glaube, es sind dann nur etwa 30% fallende Flüchtlinge, die bei uns arbeiten.
Erlauben Sie gerade einen kurzen Exkurs, weil Sie Deutschland erwähnt haben. Was ich eben vorhin gemeint habe, mit geregelter Zuwanderung, ordnungsgemässer Zuwanderung, steuerter Migration, hat natürlich die Migrationsströme 2015 nach Deutschland mehr als 1,2 Millionen. Das ist natürlich nicht gesteuert gewesen, oder? Ich tue der Frau Merkel keinen Vorwurf machen. Die hat aus humanitären Gründen einen Moment lang für die, die von Österreich und Ungarn sind, nichts anderes können. Aber ja, die Dimension hat sie vielleicht nicht so gesehen. Oder sie hätte vielleicht mit anderen Staaten auch zuerst EU-Staaten oder auch der Schweiz müssen reden, wie gehen wir mit dem um. Folge war nachher gewesen. Und das hat einen Link zu der Integration, dass wenn so viele Leute kommen, oder, und dann noch unkontrolliert, man hat nicht gewusst, wer sie sind. Es hat Gott sei Dank nur ein paar wenige Terroristen drunter gehabt. Aber das ist jetzt einfach eine völlig unkontrollierte Migration gewesen. Und wenn sie das so zulassen, hat das nachher bei der Anerkennung oder vorläufigen Aufnahme auch eine Auswirkung natürlich auf die Chancen der Integration. Zurückkommen auf Eritrea. Sie haben recht, es ist schwierig, die eritreischen jungen Männer zu integrieren. Ich bin der Meinung, in den letzten Jahren hat man hier sehr viele Bestrebungen gemacht, weil die Kantone und der Bund, aber vor allem die Kantone gemerkt haben, wenn der Bund zahlt, oder? 5 bis 7 Jahre bei der vorläufigen Aufnahme und dann erkannt der Flüchtling, nachher zahlt er nicht mehr. Ja. Und jetzt haben sie die Leute in den Kantonen, in der Stadt,
in der Gemeinde, plötzlich zahlen kleine Gemeinden.
Ja, genau.
Und
zu Recht hat damals unter der Leitung von der Frau Sommaruga, hat man dann die Asylagenda gemacht, oder? Mit den Kantonen ist man gerade und hat gesagt, was können jetzt Kantone mehr machen und was hat der Bund? Der Bund hat gesagt, wir machen eine Integrationsvorlehre, wir finanzieren die auch, die Integrationsvorlehre, wir brauchen mehr Jobcoaches und wir brauchen einfach die Erkenntnis, die Potenzialabklärungen ganz am Anfang. Da muss etwas gehen. Und ich, aufgrund von den Zahlen und aufgrund von den Gesprächen, die ich hatte, auch mit Unternehmern, kleineren, mittleren, ist es aufwärts gegangen in den letzten 2 Jahren. Jetzt Covid-19 macht natürlich wieder viel kaputt.
Sie haben einen Bericht, glaube ich, sogar gemacht, oder? Ja, Sie haben untersucht, was die Unternehmungen eigentlich brauchen. Warum sie allenfalls Migranten oder Flüchtlinge anstellen oder warum nicht.
Genau. Und das ist auch ein bisschen ein Märchen in gewissen politischen Kreisen, dass die Unternehmer die nicht wollen. Selbstverständlich wollen die Unternehmer die suchen Arbeitskräfte. Ich meine, wenn Anfangsjahr 10'000 Lehrstellen frei sind und Ende Jahr sind immer noch 7'000 Lehrstellen frei, dann ist das doch auch ein Zeichen, dass die Arbeitgeber wollen junge Leute.
Also aber, dem zweifle ich eigentlich gar nicht, sondern jetzt ja, kommt die heisse Kartoffel ist eben, funktioniert das?
Das ist genau.
Aus solchen Ländern?
Ich muss Ihnen sagen, es funktioniert dann, wenn die Kantone die Anstrengungen weiterführen und sie haben es schon recht gut gemacht jetzt. Früher hätte ein Arbeitgeber unter Umständen zu 3 verschiedenen Ämtern müssen gehen. Integrationsdelegierte, Asylkoordinator, RAF kompliziert. Das sind Kantone jetzt einfach eine Ansprechperson, weil der Arbeitgeber will nicht zu verschiedenen Ämtern gehen. Der sagt, ich nehme jetzt diesen jungen Mann aus Syrien, oder? Der ist IT-Fachmann, der hat mal ein Studium angefangen irgendwo und der will ich jetzt, oder? Und da hat man jetzt die Erleichterungen über die Integrationsvorlehre, Jobcoaching und so weiter hat man eingeführt. Und die Zahlen sind aufgegangen. Also meines Wissens sind sie bevor, also 2019, sind die Zahlen von der Erwerbstätigkeit bei den vorläufig Aufgenommenen und bei den anerkannten Flüchtlingen sind sie aufgegangen, sind bei 40-45%. Okay. Aber das ist zu wenig. Das
ist immer noch nicht,
das ist immer
nicht
noch
einmal
zu wenig.
Eine Mehrheit.
Das ist immer noch zu wenig, aber man darf auch kein Wunder erwarten. Es sind doch viele, die die Sprache nicht können, wo gar keine grosse Ausbildung haben in ihren Heimatstaaten. Und dann gibt es wieder andere, wie Syrer und Afghani, die ein Uni-Studium gemacht haben in IT. Wo jetzt gibt es so einen jungen Mann in Bern, der hat Power Coders gegründet, oder? Und hat gefunden, alle Flüchtlinge, die etwas verstehen von IT, sollen sich melden. Der hat die ausgebildet, hat, glaube ich, eine Erfolgsquote, dass 80% von denen heute einen Job haben. Das ist
ja super. Und an dem kritisiert das, ja niemand das etwas. Also, das wollen wir ja gerne. Es geht darum, dass wir so viele Leute wie möglich integrieren. Sie haben ein paar Sachen erwähnt, wo Faktoren sind, dass wir mit mehr Migration müssen rechnen in der Schweiz, auch mit steigenden Asylzahlen. Sie haben Covid-19 jetzt als aktuelles Thema erwähnt, aber es gibt auch ganz andere Gründe, nebst den klassischen Asylgründen. Klimawandel ist zum Beispiel ein Thema. Können Sie das ein bisschen illustrieren? Was müssen wir uns vorstellen, was da passiert? Wir hören ja, dass immer noch in Subsahara-Afrika wir ein riesiges Bevölkerungswachstum haben und die Leute drängen nach Europa.
Das ist richtig. Es hat letztens ein Wissenschaftler eine Studie herausgegeben und die Weltbank hat die, glaube ich, übernommen, dass man sagt, Europa hat in 2025 Jahr 450 Millionen Einwohner und Afrika 2,6 Milliarden. Wenn von diesen 2,6 Milliarden nur 1% nach Europa kommt, sind das 25 Millionen. Wie geht man mit dem um? Und die Situation in diesen Staaten ist im Moment noch viel schlimmer. Es sind 20 Millionen Arbeitsplätze, sind verloren gegangen. Die Leute
jetzt
können durch Covid-19, ja. Und die Leute können die Kinder nicht mehr in die Schule schicken. Die Kranken, also die Spitäler sind voll und so weiter. Das sind schon alles Gründe, wo man muss eine gewisse Befürchtung haben, dass wenn sie in Europa, oder, dann mit Covid-19 mal sollte fertig sein, wo man alle hoffen, dass natürlich Leute dann erst recht sagen, wir gehen in die sicheren Staaten. Das ist also
weil die Leute sagen, ich will nicht krank werden in meinem eigenen Land, ich gehe nach Europa.
Und vor allem dort auch, wenn über die WHO in Genf und über die internationale Gemeinschaft diesen Staaten nicht genügend Impfstoff gegeben wird. Ich meine, bis jetzt 90% von den Impfstoff sind an Leute gegangen, wie wir in der Schweiz oder in Europa oder in industrialisierten Staaten. 90%. Die anderen haben 10% gekriegt bis jetzt. Also, da ist eine gewisse Gefahr da, dass die Migration wegen dem steigt. Und deshalb wird die Schweiz in einem Punkt, wo wir vordiskutiert haben, Grenzüberwachung auch vermehrt, mit Frontex verstärken und so weiter, da macht ja der Bundesrat auch mit. Und das ist auch richtig. Und das heisst jetzt nicht, das ist inhuman, sondern wir können uns einfach auch wegen Covid-19, aber auch wegen Terrorismus und wegen irregulärer Migration nicht leisten, dass einfach Millionen nach Europa kommen. Weil dann zerbricht auch unser ganzes Sozialsystem in diesen Staaten. Das muss man ganz klar sehen. Der Gollier, wo ein Migrationsforscher ist, hat einmal gesagt, Migration ist weder schlecht noch gut, oder? Sondern Migration beurteilt sich, was bringt sie den Herkunftsstaaten und was bringt sie den Industriestaaten. Und ich würde noch beifügen, als drittes Win-Win-Win-Situation, was bringt sie dem einzelnen Migranten und der einzelnen Migrantin?
Das ist vollkommen berechtigt. Eine Frage, die viel diskutiert wird, ist, ob wir tatsächlich auch unsere Interessen genug durchsetzen und die Migration so steuern, dass wir Leute bekommen, die längerfristig auch unseren Wohlstand mittragen und fördern. Das heisst, hochqualifizierte Leute. Und dann wird der Vergleich gemacht zu Nationen wie Kanada oder Australien, wo das offenbar besser machen.
Ob die das besser machen, wage ich zu bezweifeln. Ich bin damals als Direktor nach Kanada und sage Chapeau. Kanada hat eine Willkommenskultur, hat das Punktesystem. Ich finde das gut. Ich finde das Beste. Habe ich damals
also, Punktesystem heisst, man schaut auch, was jemand mitbringt.
Richtig.
Ob es auch Kanada dient.
Gibt die Punkte. Ja. Und ob es auch Kanada dient. Je länger, dass ich in dem Kanada das untersucht habe, habe ich gefunden, bei der Integration, Sprachkurs und so weiter, rapid schnell, da sind sie sehr gut. Da sind sie weit voraus, also vor allen europäischen Staaten. Aber ich habe dann müssen merken, dass zum Beispiel in einer Hotelrezeption ein Rumän geschafft hat, wo mir sagt, er sei Ingenieur, er hat das Ingenieurstudium abgeschlossen, hat aber keine Chance, das wieder irgendwie mit gewissen Kursen, die er nur müsste zusätzlich machen, das zu erreichen. Also die Berufsverbände in Kanada, sie sind da nicht ganz so einverstanden immer. Und das Zweite ist, was mir am Punktesystem nicht gefällt, ist, sie können sagen, 50.000 kommen jetzt, die haben die Punkte, oder? Mhm. Schreinerei bis zum Professor und Doktor und so weiter. Aber die haben dann keine Stelle. Wenn sie kommen, haben sie keine Stelle. Und da bin ich eben der Meinung, haben wir ein sehr gutes System. Wenn wir jetzt in der Schweiz IT-Arbeitnehmer, die sehr qualifiziert sind, aus Neu-Delhi reinkommen, dann müssen die zuerst eine Stelle haben. Und dann geht zuerst Novartis zum Beispiel zum Kanton Basel-Stadt und sagt, haben wir noch das Kontingent? Er sagt, ja, wir haben für Hochqualifizierte noch das Kontingent. Aber es sind 3% sind das pro Jahr von allen, die in die Schweiz können arbeiten. 66% sind aus der EU und 3% sind nur kontingentiert. Ja. Das sind Kontingente zwischen 5.000 und 8.000. Ja. Und da wäre ich jetzt der Meinung und ich hoffe, dass der Bundesrat den Bericht, wo der Herr FDP-Nationalrat Nantermo gestellt hat, wie man denn mit dem umgeht in Zukunft, oder hochqualifiziert aus diesen Staaten, aus anderen Staaten. Ich bin sehr gespannt auf den Bericht und ich wäre der Meinung, die Schweiz wird den Zug verpassen, wenn wir einfach in gewissen Berufsgattungen nicht mehr Qualifizierte, da geht es nicht um Flüchtlinge und um Irreguläre, gehen holen. Ich kann Ihnen das Beispiel vielleicht noch von den Pflegefachkräften erwähnen. Da bin ich der Meinung, wird der Bundesrat und das Parlament früher oder später nicht drum herumkommen, Qualifizierte auch aus Nicht-EU-Staaten in der Schweiz zuzulassen, wenn man weiss, dass im 2030 uns 65.000 Pflegefachkräfte fehlen in der Schweiz. Da können sie noch viel ausbilden. Das ist auch gut, dass man viel ausbildet. Es wird nicht lang. Für die Altersheim, Spitex und so.
Das ist eigentlich eine ganz interessante Diskussion, weil es hat ja auch die Vorgänge gegeben, wo Kritik entstanden ist wegen der zu grossen Zuwanderung, nach der Abstimmung Masseneinwanderung, dann hat man bei den Drittstaaten, also bei den hochqualifizierten Leuten, hat man Kontingent reduziert, dass weniger haben dürfen kommen, dass man quasi das Bild von zu vielen Leuten, die in die Schweiz kommen, hat können optimieren, in meinen Augen am falschen Ort. Man hätte es eben im anderen Sektor müssen machen, wo die niedrig Qualifizierten beschränkt worden wären und eigentlich das Kontingent für die Hochqualifizierten geöffnet worden wäre.
Also ich persönlich bin mit dem Entscheid damals vom Bundesrat eben in einem Jahr, wo er das so reduziert hat, überhaupt nicht glücklich gewesen. Überhaupt nicht. Und zwar deshalb habe ich, das ist jetzt meine nachträgliche Beurteilung, ich habe den Eindruck, dass das aus politischen Gründen passiert ist, weil dort ist die ganze Frage vom freien Personenverkehr gewesen, das war Masseneinwanderung gewesen und dann hat der Bundesrat vielleicht gedacht, wir müssen hier Signal setzen, dass wir dann nicht einfach sagen, alle können kommen, also die von Europa und dann nachher die anderen auch noch. Ich habe das Gefühl, dass es politische Gründe gab. Aber ich bin überzeugt, dass wir im Rückstand geraten gegenüber Holland und Deutschland zum Beispiel. Deutschland hat das Ausländergesetz genau in dem Sinn geändert, dass sie gefunden haben, es gibt gewisse Berufsgattungen, die wir auch im EU-Raum, auch im Balkanstaat, bei den Balkanstaaten und so weiter, und in Balkanstaaten und in der EU nicht mehr genügend haben. Und dann müssen wir Berufsgattungen, nicht einfach alle, sondern gewisse Berufsgattungen also spezifisch einfach zulassen. Ja. Und da gehören zu mir ganz klar die Pflegefachkräfte. Da muss man auch sagen, man muss dann nicht wieder Tony Blair, der im World Economic Forum 2007 und 2008 gefunden hat in Davos, Let's Save Africa. Und der Bob Geldof hat noch ein bisschen Gitarre dazu gespielt, wie wir alle wissen, oder? Und nachher hat er dann 28.000 Pflegefachkräfte aus den ärmsten Ländern von Afrika nach England geholt. Das geht nicht, das bringen sie hier, hoffentlich auch nie durch politisch in der Schweiz. Aber wenn sie sehen, dass sie in den Philippinen 100.000 vor allem Frauen, ausgebildet werden pro Jahr. 50'000 brauchen sich für sich selber auf den Philippinen und 50'000 exportieren für 3, 4, 5 Jahre. Ich bin überzeugt, die Schweiz wird mit der Zeit darum nicht mehr herumkommen. Vor allem dann, wenn Frankreich, Deutschland und andere Länder die Grenzgängerinnen dann vielleicht bei sich behalten. Also hier sollte man schon einmal ein Studie auch machen in der Richtung.
Das ist sehr interessant, was Sie sagen. Jetzt die völlig banale Beobachtung auch von mir. Oder? Ich sehe, dass sich zum Beispiel aus den asiatischen Ländern die Leute ja sehr gut integrieren. Gewisse Länder wie Thailand haben und interessanterweise ähnliche Kultur wie mir, was gewisse Werte betrifft. Und eben, wenn Sie jetzt aus sehr armen afrikanischen Ländern Leute holen oder einfach auch die Zuwanderung zulassen, dann haben Sie ganz andere Problemstellungen. Und was mich jetzt interessiert ist, das haben wir völlig noch nicht angesprochen, wir haben natürlich einen grossen Teil islamische Bevölkerung, die wächst und es gibt Befürchtungen von den Leuten, darum haben wir ja die Themen mit dem Minarett und mit dem Burka-Verbot jetzt gehabt, dass wir ich sage es jetzt, ich kann es nicht anders sagen, eine schleichende Islamisierung von Europa erleben. Es gibt auch Bücher, zum Beispiel Fiktion von Michel Houellebecq über die Unterwanderung vom Islam von Frankreich. Und die Zahlen drücken das natürlich schon ein bisschen aus, was wir erleben in Europa. Was ist Ihr Szenario? Wie schätzen Sie das ein? Risiken und Chancen?
Also ich denke, in der Schweiz hat es etwa rund 400'000 aus islamischen Ländern. Viele sind Doppelbürger, viele sind eingebürgert. Ich denke, dass wir in der Schweiz auch bis jetzt weniger Probleme haben als andere Länder, weil wir vor allem Leute aus dem Balkan haben. Und da hat man keine Extremisten in dem Sinn, Islamisten in dem Sinn, wo wir jetzt hier diskutieren, hat man eigentlich wenig gehabt im Vergleich zu anderen Ländern. Ich bin der Meinung, dass es hier ganz klar darauf abkommt, dass man wie bisher versucht, Parallelgesellschaften und Ghetto zu verhindern. Das ist das Schlimmste. Wenn Sie das einmal haben, Bidon, Marseille, Bidonville, Paris, überall.
Schon sieht, wo man rundum sieht, in der
verhindern. Ja. Herr Brennwald, vor etwa 20 Jahren hat man mich als Direktor ganz stark kritisiert, weil man mir gesagt hat, es kann doch nicht sein, dass aus Asylbewerber aus westafrikanischen Staaten, Côte d'Ivoire und so weiter, Senegal, dass wir die auf St. Gallen tun. Also die können Französisch, die können doch viel schneller integriert werden in Lausanne und in Genf. Mhm. Ich habe zur Antwort gegeben, der Bundesrat will das nicht und ich will es auch nicht, weil sie genau mit dem Ghetto arbeiten. Das ist doch völlig normal vom Mensch her, oder? Wenn ich jetzt auf Kanada gehe und ich kenne keinen Mensch und jetzt weiss ich haargenau, in einem Ort in Kanada hat es 3 Schweizer, da gehe ich zuerst einmal zu denen und sage, wo wohnen die und was muss man hier genau machen im Land? Und die Parallelgesellschaften, das hat sich auch nach dem Algerienkrieg, also Frankreich, Algerien, die erste Generation ist gearbeitet, das ist noch gegangen und die zweite, dritte Generation kommt aus dem nicht mehr raus. Und solange dass wir das verhindern können, mache ich mir auch nicht sehr viel Sorgen, ob jetzt die Schweiz mit der Zeit 20'000 muslimische Bürger oder Asylbewerber oder auch anerkannte Flüchtlinge hat. Hingegen, man muss probieren, die in den Kantonen, auch in den Dörfern, in der Stadt jeweils gut zu integrieren und nicht einfach alle in einem Ort oder in einer Region.
Darum haben Sie bewusst gesagt, wir tun sie nicht in Romandie, sondern wir tun sie auch nur, wo sie an einer anderen Situation ausgesetzt sind.
Ja. Das ist eine andere Situation, wo sie auch mit Sprache lernen. Ja. Und das ist das A und das O. Man muss den Leuten auch sagen, was habt ihr für Chancen? Es gibt Kantone, die zum Beispiel sagen, schaut, wenn ihr euch bemüht, auf den Arbeitsmarkt zu gehen, dann müsst ihr nicht mehr im Durchgangsheim sein. Dann könnt ihr in eine Wohnung gehen. Mhm. Man muss einfach auch Anreiz bieten, oder? Und dann werden die Leute ja schon folgen.
Gehen wir zurück an den Ausgangspunkt von unserem Gespräch mit dem UNO-Migrationspakt, der am Donnerstag in der Kommission, in der Aussenpolitischen Kommission vom Ständerat behandelt wird. Ich habe es erwähnt, Sie haben zusammen mit 2 ehemaligen Beamten, Kollegen, Spitzendiplomaten, haben Sie den Brief geschrieben. Wer ist eigentlich auf die Idee gekommen von dem Brief?
Wir alle 3.
Nein, wir das treffen, gibt's nicht. Einer hat doch die Idee gehabt.
Nein, wir treffen uns, weil wir eine super Stiftung haben, alle drei zusammen, gegründet von Peter Arbenz und von Jean-Daniel Gerber, dass die Leute, Ausländerinnen und Ausländer, gerade aus diesen Ländern, die zwischen Tisch und Stuhl kriegen, also kein Asyl kriegen, aber sie wollen zurück, aber freiwillig natürlich, freiwillig zurück, dass wir denen helfen, mit Projekten am Anfang der Flug zahlen und sie in kleine Projekte
dann
sind sie damit finanziert. Und dort hat Jean-Daniel Gerber, Peter Arbenz und auch meine Wenigkeit haben dort eine Stiftung, die den Leuten helfen. Das geht in ganz geordneten, guten Bahnen. Wir haben, glaube ich, auch Erfolg mit dem. Und aufgrund von dem kommen wir in der Stiftung ab und zu zusammen. Und dann kommen natürlich die Themen wie das Rahmenabkommen, wie Migrationspakt und so weiter auf den Tisch. Und dann haben wir alle drei eigentlich gefunden, das ist jetzt komisch, dass der so ist schlecht behandelt worden, der Pakt, und dass der so kritisch beäugt wird, warum eigentlich? Und so sind wir auf die Idee.
Eine Frage vielleicht gleich noch, weil wir haben das Thema, oder meine Kollegen beim Nebelspalter haben das Thema auch aufgenommen. Es heisst ja, oder sie sagen ja auch, dass der Pakt eigentlich nichts anderes macht, als was wir sowieso schon haben und was unserer Migrationspolitik entspricht. Ist es nicht so, dass es da doch ein paar interessante Abweichungen gibt, dass zum Beispiel Flüchtlinge sofort Zugang haben zu unserem Sozialsystem oder dass der Familienzug anders gestaltet wird?
Nein, das kann ich, das kann ich völlig ausschließen. Und zwar sage ich Ihnen, das mit den Flüchtlingen hat mit dem Migrationspakt nichts zu tun, oder? Das ist aufgrund von der Genfer Konvention. Müssen Staaten, sobald ein Flüchtling anerkannt ist, nicht vorher im Asylverfahren, aber sobald er anerkannt ist.
Vorläufig Anerkannte.
Ja, vorläufig aufgenommene fallen nicht darum. Mhm. Die kriegen auch in vielen Kantonen weniger als die anerkannten Flüchtlinge. Da gibt es spezielle System. Mhm. Die kriegen weniger Fürsorge. Aber die anerkannten Flüchtlinge, aber das ist seit 30 Jahren so. Also ja. Das ist aufgrund von der Konvention. Und mit dem Familiennachzug überhaupt nicht. Das ist im Ausländergesetz ganz klar geregelt. Wer kann die Familie nachziehen, was muss er leisten? Hat er eine Wohnung? Hat er genug Einkommen? Und so weiter. Kann er die Kinder in die Schule
schicken? Über das geht der Pakt nicht raus.
Das hat der Pakt überhaupt nichts zu tun mit dem Pakt. Die Schweiz erfüllt das.
Mhm. Also Parlamentarierinnen und Parlamentarier sind skeptisch, namentlich zum Beispiel Doris Fiala oder auch der Beat Rieder. Sie haben jetzt einen Brief geschrieben, mal schauen, wie viel Einfluss das hat. Wie geht das noch weiter, ganz kurz zum Schluss, das Thema jetzt?
Ja,
also wir werden nicht können darüber abstimmen.
Das Thema geht so weiter, dass es jetzt dann nach der Kommission positiv oder negativ oder was auch immer ins Plenum vom Ständerat kommt, dann in die Kommission Nationalrat, dann ins Plenum vom Nationalrat und dann wird es einen Entscheid geben. Und dann muss der Bundesrat aufgrund von der Reaktion vom Parlament dann sagen, stimmen wir jetzt dem zu oder wir lassen der sein, das Parlament will es nicht, obwohl der Bundesrat Kompetenz hat, rechtlich. Aber er wird sicher auch politisch Rücksicht nehmen auf die Meinung vom Parlament. Das hoffe ich auch.
Wäre wahrscheinlich vom Fingerspitzengefühl her nicht schlecht, oder? Ja, wenn man das noch ein bisschen demokratischer würde abstützen.
Das ist richtig. Das Parlament hat jetzt das wollen, den Bericht und die Botschaft. Jetzt haben sie es auf dem Tisch und können jeden Artikel genau nachlesen und am Schluss dafür sein oder dagegen.
Ich bin sehr gespannt. Danke vielmals. Ich mache da einen Schlusspunkt mit Ihnen, Herr Gnesa. Sehr herzlichen Dank, dass Sie da gewesen sind, sich zum Teil auch kritische Fragen gestellt haben. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Sie sind weiterhin tätig, selbstständig als Berater in diesem Gebiet. Danke, dass Sie da gewesen sind.
Dankeschön für das Gespräch, Herr Edmann.
Was ich noch sagen will, ist auch, dass die Gespräche nicht nur in Form von Videos geschaut werden können. Zwar als Videos auch auf YouTube später, aber dass man die auch hören kann als Podcast. Sie werden verbreitet auf Apple, auf Spotify und so weiter. Die Informationen finden Sie dann gleich oder auch jetzt schon. Wir sind permanent am Ausbauen auf unserer Webseite. Danke vielmals fürs Zuschauen. Ade miteinander.